Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was ist eine Bananenrepublik? Seit den 1950er Jahren bezeichnet man damit einige Länder in Zentralamerika. Die hatten korrupte Regierungen. Die machten ihr Geld in der Regel durch den Export von Bananen und standen wirtschaftlich und politisch unter dem Einfluss der multinationalen Bananenkonzerne. Der Bananenanbau erfolgte meist unter schlimmen Bedingungen. Die Arbeiter waren rechtlos, wurden ausgebeutet. Und dafür steht also Bananenrepublik, für Rechtlosigkeit, Willkür, Chaos und Korruption. Und später wurde der Begriff dann polemisch auch auf westliche Demokratien angewendet. Also wenn kritische Bürger ihren Politikern Kungelei und stümperhaftes Regieren vorwarfen, dann sagten sie, hier geht's zu wie in einer Bananenrepublik. Es herrscht eine Führungskrise. Es gibt keine transparenten Entscheidungen. Es gibt keine Übernahme von Verantwortung. Es gibt keine klaren, gerechten Regeln, an die sich alle halten müssen. Und im Nebel dieses Chaos setzen sich schließlich diejenigen durch, die ihre Ellenbogen am besten einsetzen können. Das ist eine Bananenrepublik. Wenn man das Neue Testament liest, vor allem gewisse Warnungen bei Paulus, dann könnte man meinen, es gibt nicht nur Bananenrepubliken, sondern auch, entschuldigen Sie, so etwas wie Bananengemeinden. Gemeinden ohne klar erkennbare Leitung. Und da gibt es dann keine transparenten Entscheidungen, da gibt es keine Übernahme von Verantwortung, da gibt es keine klaren und gerechten Regeln, an die sich alle halten müssen. Und im Nebel dieses Chaos setzen sich schließlich diejenigen durch, die ihre Ellenbogen am besten einsetzen und durchsetzen können. Eben Bananengemeinden. Als Gott die Welt schuf, da gab er ihr eine klare Ordnung und er beauftragte uns, diese Ordnung zu achten. Als Gott die Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft einsetzte, da gab er der Familie eine bestimmte Ordnung. Das begreifen schon die Kleinsten, wenn sie im Sandkasten Familie spielen. Vater, Mutter, Kind. Wir spielen Vater, Mutter, Kind. Und als unser Herr Jesus die Gemeinde ins Leben rief, da ließ er auch schon bald durch seine Apostel aufschreiben, wie diese Gemeinde aufgebaut ist, nach welcher Ordnung sie leben und wirken soll. Ob nun Staat oder Familie oder Firma oder Gemeinde. Die Ordnung organisiert sich niemals von selbst. Sondern Ordnung kann nur funktionieren, wenn es gute Leitung gibt. Verbindliche, glaubwürdige, zuverlässige Leitung. Wenn eine Organisation nicht mehr funktioniert, dann heißt es oft, Sie kennen den Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Und darum ist die Leitungsfrage eine Schlüsselfrage. Auch für jede Gemeinde. Und deswegen muss es uns nicht wundern, dass Paulus dieses Thema immer wieder auf die Tagesordnung setzt. Wir hatten das schon in 1. Timotheus 3 gesehen mit den Anforderungen an die Leiter, welche Voraussetzungen für ihren Dienst erforderlich sind. Da war das Thema, was die Leiter der Gemeinde schulden. Und jetzt in Kapitel 5 kommt Paulus darauf zu sprechen, wie nun die übrige Gemeinde sich gegenüber ihren Leitern verhalten soll. Und jetzt könnte man das Thema umdrehen und sagen, was eine Gemeinde ihren Leitern schuldet. Das ist das Thema heute Morgen, wie die Gemeinde mit ihren Leitern umgehen soll. Letzten Sonntag hatten wir ja 1. Timotheus 4 abgeschlossen und damit wäre heute eigentlich der erste Teil von Kapitel 5 dran gewesen. Da geht es um die Witwenfrage. Aber aus aktuellem Anlass werden wir diesen Abschnitt für heute überspringen. Wir kommen später nochmal drauf zurück, ganz bestimmt. Weil der unmittelbar dann folgende Text, also ab Kapitel 5, Vers 17, dann wieder wie die Faust aufs Auge zu unserem Tag heute passt. Da geht es also nochmal um die Ältesten. Und weil wir ja heute die neue Gemeindeleitung in ihr Amt einführen, kommen wir gar nicht drum herum, uns diesem Text zuzuwenden. 1. Timotheus 5, ab Vers 17, wie die Gemeinde Jesu mit ihren Leitern umgehen soll. Sie haben den Text vor sich, Kapitel 5, ab Vers 17. Da sagt der Apostel Paulus, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher, also zweifacher oder doppelter Ehre wert. Besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, die weise zurecht, vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst, ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Die Hände lege niemandem zu bald auf. Habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran. Bei einigen aber werden sie hernach offenbar. Und desgleichen auch die guten Werke einiger Menschen werden zuvor offenbar und wenn es anders ist, können sie doch nicht verborgen bleiben. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns hilfst, wirklich zu sehen, was das für uns, für unser Zusammenleben als Gemeinde bedeutet, was du uns hier durch Paulus hast schreiben lassen. Amen. Jede Gemeinde braucht solide Leitung. Und jede Leitung braucht eine wohlwollende Gemeinde, die sie in diesem schweren Dienst stützt und unterstützt. Im Volk Israel hatte das oftmals nicht funktioniert. Die Geschichte Israels im Alten Testament ist auch eine Geschichte ungehorsamer Leiter. Eigensinniger, störrischer, gescheiterter Leiter. Und auf der anderen Seite ein störrisches Volk, das sogar seine guten Leiter oft im Stich gelassen hat. Eine Tragödie. Und darum ermahnt Paulus den Timotheus und damit eigentlich die Gemeinde dort in Ephesus, die ja diesen Brief auch vorgelesen bekam, nehmt das nicht auf die leichte Schulter, wie ihr als Gemeinde mit euren Leitern umgeht. Das ist nicht beliebig, das ist keine Geschmacksfrage. Das kann auch nicht jeder so halten, wie er denn nun meint, dass er es halten sollte. Sondern das ist ein Teil eurer Nachfolge, wie ihr mit euren Leitern umgeht. Das berührt auch euer Verhältnis zu Jesus. Und darum wird Paulus jetzt sehr konkret. Und das Erste, was er der Gemeinde ans Herz legt, sehen wir in Versen 17 und 18. Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert, besonders die, die sich mühen im Wort und in der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das Erste also, Gemeindeleiter gehören geehrt. Gemeindeleiter gehören geehrt. Wir stutzen und wir fragen, warum gehört die Ehre nicht Gott allein? Warnt die Bibel uns nicht oftmals geradezu vor Menschenverehrung? Warum schreibt Paulus so? Aber hier steht's, Gemeindeleiter gehören geehrt. Sogar doppelt. Das ist unserem Denken im 21. Jahrhundert besonders fremd und darum wird uns dieser erste Punkt etwas mehr Zeit kosten als die anderen. Also haben Sie keine Sorge, wenn der erste Punkt etwas länger dauert, die anderen gehen dann schneller. Gemeindeleiter gehören geehrt, die halte man zwiefacher Ehre wert. Und wir wissen, diese Stelle ist kein Ausrutscher. Das finden wir auch an anderen Punkten. Zum Beispiel schreibt Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn. Erkennt die an. Ehrt sie, respektiert sie. Wir haben vorhin diesen Vers aus Hebräer 13, Vers 17 gehört in unserer Amtseinführungsliturgie. Gehorcht euren Lehrern, da stecken auch die Ältesten mit drin, und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und sie sollen das nicht mit Seufzen, sondern mit Freuden tun. Gemeindeleiter gehören geehrt. Und der Begriff Älteste, der hier steht, ist einer von drei Titeln für Gemeindeleiter. Er drückt die geistliche Reife aus. Dann gibt es noch den Begriff Bischof oder Aufseher. Der macht ihre Führungsaufgabe und Autorität deutlich. Und dann gibt es noch den Begriff Pastor oder Hirte. Der zeigt, dass die Ältesten die Gemeinde fürsorglich betreuen und geistlich gut ernähren sollen. Also Älteste, Bischöfe, Aufseher oder Hirten. Und die sollen doppelter Ehre für würdig befunden werden. So könnte man das auch wörtlich übersetzen. Doppelter Ehre für würdig befunden. Ehre bedeutet Respekt, Achtung, Akzeptanz. Anerkennung. Das gilt natürlich jedem Menschen gegenüber. Jedem Menschen, der hier bei unsere Schwelle tritt, wollen wir Respekt, Achtung, Akzeptanz und Anerkennung zukommen lassen. Natürlich. Aber hier meint es noch etwas Spezielles. Wir sollen das Amt der Ältesten ehren. Wir sollen ihr Amt achten. Wir sollen sie um ihres Amtes und um ihrer Aufgabe willen besonders respektieren, sagt Paulus. Verstehen Sie, wir sollen diese Leiter nicht um ihrer Persönlichkeit willen verehren, weil sie so klug sind oder so schön oder so würdig oder so gut reden können oder so besondere Typen sind oder schon so lange durchgehalten haben oder warum auch immer, sondern diese besondere Ehre betrifft ihren Dienst als Älteste, den Gott ihnen anvertraut hat. Vor diesem Dienst, vor diesem Amt soll die Gemeinde besonderen Respekt haben, sagt Paulus, weil das die Gemeinde stärkt, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass die Ältesten einen gesegneten Dienst tun können. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde keine Kritik üben darf. Überhaupt nicht. Nur eben soll das in einer Weise geschehen, die von Achtung und Respekt geprägt. Das werden wir gleich noch im Einzelnen sehen. Aber liebe Gemeinde, wie segensreich und wie wirkungsvoll die Ältesten arbeiten können, das hängt eng zusammen mit dem Respekt und mit der Ehrerbietung, so kann man das auch übersetzen, welche die Gemeinde ihrem Amt entgegenbringt. Daran hängt auch ihre Autorität übrigens. Denn die Ältesten haben ja keine menschlichen Machtmittel. Was sollen die denn machen? Sie haben nur in Anführungsstrichen jene Mittel, die Jesus ihnen gegeben hat. Das Wort, das Gebet, die Seelsorge. Älteste sind keine Arbeitgeber, die ihre Gemeinde bezahlen, sondern wenn schon eher noch umgekehrt. Sie haben keine weltlichen Druckmittel. Niemand muss ihnen folgen. Niemand. Jedes Gemeindeglied, jeder Gottesdienstbesucher kann jederzeit Tschüss sagen. Ja, kann jederzeit sagen, so Leute, ich mache nicht mehr mit. Jeder kann gehen, wann er will, kann kommen, wann er will. Das ist so und das muss auch so sein. Gemeinde Jesu ist eine absolute Freiwilligkeitsveranstaltung. Das unterscheidet sie ja von einer Sekte. In einer Sekte, da gibt es Gruppendruck, da gibt es persönlichen Zwang, da gibt es Einschränkungen der Privatsphäre. Das gibt's in einer Sekte, aber das darf's nicht in der Gemeinde Jesu geben. Das gibt's auch nicht, das dürfen auch die Ältesten nicht machen. Was haben sie? Gottes Wort. Und wenn Jesus sie berufen hat, dann gibt er ihnen Vollmacht. Und dann gebraucht er sie, um seine Gemeinde zu bauen. Und darum tut eine Gemeinde sich selbst den größten Gefallen, wenn sie ihre Leiter akzeptiert und achtet, weil sie dann nämlich so viel wie möglich von ihrem Dienst profitiert. Das ist das Geheimnis. Vorausgesetzt natürlich, dass diese Leiter, wie Paulus das hier schreibt, in Vers 17 der Gemeinde gut vorstehen. So wie die Bibel es fordert. Also, dass sie die Gemeinde mit Gottes Wort speisen, dass sie treue Hirten sind, die sich leidenschaftlich für ihre Schafe einsetzen, die auch das letzte Hemd für ihre Schafe geben würden, dass sie die Gemeinde vor Irrlehren schützen, dass sie die Schwachen mittragen, dass sie bereit sind, auch viel zu erdulden, auch an Demütigung und Arbeit und Schweren. Und für viele Zeitgenossen, auch unter Christen, muss ich zugeben, ist das ein sperriger Gedanke, dass man jemanden nur um seines Amtes willen besonders ehren sollte. Die sind auch nicht besser. Was wollen die überhaupt? Wir sind doch alle gleich, heißt es dann. Natürlich sind die Ältesten nicht mehr wert als andere Christen. Das behauptet Paulus ja auch nicht. Aber sie haben eine besonders schwere Aufgabe. Sie müssen leiten, sie müssen vorangehen. Sie müssen als Erste und als Letzte den Kopf hinhalten. Das ist ihre Aufgabe als Älteste. Und deswegen schreibt Paulus auch hier, die sich mühen in Vers 1 am Ende. Die sich mühen, da steht ein griechisches Wort, das bedeutet bis an die Grenze der Erschöpfung arbeiten. Das meint das. Die sich abmühen bis zur letzten Patrone, wie wir sagen würden. Das ist ihres Amtes. Und dafür brauchen sie diese besondere Achtung und Akzeptanz. Von der Bibel her ist das ganz klar, im Neuen und im Alten Testament. Und trotzdem ist unser Denken und unser Empfinden an dieser Stelle ziemlich fehlgeprägt. bei dem einen mehr als beim anderen. Und dafür gibt es unter anderem einen eindeutigen Grund, den wir uns auch bewusst machen müssen. Und das ist der Zeitgeist. Wie er besonders durch die 68er geprägt wurde, durch den Neomarxismus. Ja, der hat unseren Zeitgeist ganz schön umgepolt. Die 68er hatten sich vorgenommen, jede Autorität zu zerstören. Das haben sie sich vorgenommen. Natürlich, um dann ihre Ideologie als neue Autorität auf den Thron zu setzen. Das war klar. Und damit sind sie ziemlich weit gekommen. Sie haben so etwas wie eine Kulturrevolution hinbekommen. Und natürlich gibt es und gab es auch ein falsches Obrigkeitsdenken. Also, dass man alles schluckt, was von oben kommt, das ist natürlich auch falsch. Aber die 68er wollten eben nicht nur die Fehler beseitigen, sie wollten nicht nur den Missbrauch der Ordnung abschaffen, sondern sie wollten die Ordnung als Ganze abschaffen und ihre neue Ideologie an diese Stelle setzen. Das war ihr Ziel. Und ihr Leitspruch war, unter den Talaren sitzt der Muff von 1000 Jahren. Mal nachgucken. Also das ließ sich dann auch bei Demonstrationen im Chor schön schreien, unter den Talaren sitzt der Muff von 1000 Jahren. Das war die Parole. Und Talar stand als Symbol unter anderem für Kirche, für Gebote von Gott. Talar stand als Symbol für traditionelle Werte, für die Autorität in der Familie, für Gehorsam gegenüber den Eltern, für Recht und Ordnung im Staatswesen, für klare Regeln im Umgang mit der Sexualität, für die Förderung der klassischen Ehe bis hinein ins Steuerrecht, siehe Ehegattensplitting. Für all das stand der Talar. Und das ist alles verlogen und verstaubt, behaupteten die 68er. Unter den Talaren sitzt der Muff von 1000 Jahren. Das sind alles Unterdrückungsmechanismen einer patriarchalischen Zwangsgesellschaft, hieß es. Und darum kurzer Prozess mit der alten Ordnung, Schluss mit den traditionellen Werten, macht die Autoritäten lächerlich, zerreißt die Talare, löst die Familien auf, schickt die Kinder in die Ganztagshorte, macht Familien zu Kommunen, mit allem, was dazugehört, freier Partnerwechsel, Gemeinschaftserziehung, Frühsexualisierung. Es kommt alles aus derselben Wurzel. Und nur mal in Klammern, die Verbreitung des Kindesmissbrauchs, das hat es natürlich immer gegeben. Aber die Verbreitung des Kindesmissbrauchs, so wie das heute beklagt wird, ist auch eine Frucht dieser Kulturrevolution, weil man nämlich die Sexualmoral total umgepolt hat. Natürlich wird kein Christ, der noch bei klarem Verstand ist, diese Kulturrevolution für gut befinden. Und doch färben die Folgen immer noch auf uns ab, weil sie den Zeitgeist prägen, der uns wiederum mit beeinflusst, der durch die Ritzen unseres Bewusstseins und unseres Denkens hindurch sickert. Immer wieder, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn wir das nicht immer wieder kritisch von der Bibel her prüfen und korrigieren. Zum Beispiel der Vorbehalt gegen feste Institutionen, der kommt aus dieser neomarxistischen Wurzel. Und gerade meine Generation etwa tut sich sehr viel schwerer damit, sich irgendwo verbindlich als Mitglied einzuschreiben, als Mitglieder der älteren Generation. Für die ist das noch viel selbstverständlicher, weil die nicht diesen prinzipiellen Institutionsvorbehalt im Blut haben. Und andere haben grundsätzliche Vorbehalte gegen jegliche Hierarchie. Das ist auch so ein 68er-Erbe. Das war bei denen doch Methode, dass man den Kindern eingeredet hat, sie sollten nicht mehr Mama oder Papa sagen, sondern stattdessen Erika und Hartmut. Es kam auch daher. Denn das war ja Vater und Mutter, das waren ja Institutionen, das waren ja Ordnungen, das waren ja Autoritäten. Und man wollte ja im Zuge der Gleichmacherei das alles beseitigen. Ich weiß noch, als ich Vikar war, Ende der 80er Jahre, ich hatte einen ganz liberalen Mentor. Als ich da zum ersten Mal anrief, in dieser Gemeinde im Solling, hatte ich seine kleine Tochter am Apparat und ich sagte, du, kann ich mal deinen Papa sprechen? Und sie sagte, ja, ich hole ihn ran. Und dann schrieb sie durchs Haus, das hörte ich durchs Telefon, Walter! Weiß ich noch wie heute. Und da dachte ich, gut, okay, jetzt weißt du, wo du hingekommen bist. Ja, es gibt keine Hierarchie. Es gibt keine Überordnung und keine Unterordnung. Es gibt kein Mama oder Papa. Es gibt keine Ältesten, kein Amt. Und diese Veränderung im Denken und Empfinden unserer Generation, diese ideologische Gleichmacherei um jeden Preis, ist ein wichtiger Grund dafür, warum es uns heute besonders schwerfällt, ein Amt um seiner selbst willen zu ehren und zu achten. Diese Kritik steckt uns im Blut. Und das kommt noch dazu, zu all den Schwierigkeiten, die im ersten Jahrhundert auch schon hatten. Wie Stolz, Eigensinn, dass man sich nicht unterordnen will, das ist ja zeitlos so. Das kommt noch dazu. Und Paulus legt deshalb auf dieses Ehren besonderen Nachdruck. Doppelte Ehre, sagt er. Das soll einmal die Größe des Respekts deutlich machen, die starke Achtung, und es soll deutlich machen, es gibt zwei verschiedene Arten von Ehre, nämlich Respekt. Und dann kann dieser Begriff auch finanzielle Unterstützung bezeichnen. Im Englischen gibt es da ein schönes Wortspiel, Honor und Honorarium. Das heißt Ehre und Honorar. Honor und Honorarium. Und Paulus hat beides im Blick. Die Herzenshaltung des Respekts. Und diese Herzenshaltung kann sich dann auch in angemessener finanzieller Unterstützung ausdrücken. Sagte hier sehr deutlich. Nochmal besonders werden die Ältesten benannt, die sich dann in der öffentlichen Verkündigung und Unterweisung mühen. Da geht er wohl davon aus, dass dafür die meiste Zeit und Arbeitskraft aufgewendet werden muss. Daran sehen wir übrigens auch, dass nicht alle Ältesten die gleichen Arbeitsschwerpunkte hatten. Das wird hier auch nochmal deutlich. Und es ist auch nicht gesagt, dass alle Gemeindeleiter unbedingt bezahlt werden müssen. Also keine Sorge. Paulus hat ja selbst in einer speziellen Situation ausdrücklich auf sein Gehalt verzichtet. Da in Korinth, das wissen wir. An anderer Stelle hat er sich bezahlen lassen. Und auch hier macht er klar, wenn ein Gemeindeleiter, wenn ein Prediger gute Arbeit leistet und wenn er diese Arbeit hauptamtlich macht, also den größten Teil seiner Zeit offensichtlich dafür einsetzt, dann ist es auch geboten, ihn angemessen dafür zu entlohnen, sagt Paulus. So wie der Leiter nicht geldgierig sein soll, das haben wir in Kapitel 3, Vers 3 gesehen, so soll die Gemeinde nicht geizig, nicht geldgeizig sein. Und die Sache ist dem Paulus so wichtig, dass er zwei biblische Belege dafür anführt in Vers 18. Einen aus dem Alten Testament, 5. Mose 25, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Wort, das wir im Neuen Testament finden, nämlich in Lukas 10, ein Wort Jesu. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und dabei fällt ins Auge, schon hier bezeichnet Paulus beides als die Schrift. Die Schrift sagt. Haben Sie es gemerkt? Also noch bevor das Neue Testament abgeschlossen ist, wird ein Teil dieses Neuen Testamentes schon gleichwertig mit dem Alten Testament von Paulus als Schrift, also Heilige Schrift, zitiert. Auch das Neue Testament ist Gottes Wort. Das ist ein ganz wichtiges Indiz hier für diese Frage, unser Vers. Und dann wird noch etwas anderes deutlich an diesem Vers. Beachten Sie mal die Bilder, mit denen Paulus den Dienst der Ältesten vergleicht. Was ist der Älteste? Ein Ochse. Ein Ochse, der drischt. Und ein Arbeiter, der schuftet. Ein Ochse, der drischt und ein Arbeiter, der schuftet. Das ist ein Ältester. Und damit sagt Paulus nochmal, Leute, Leitungsdienst ist harte Arbeit. Leitungsdienst ist eine Ochsentour. Das gilt natürlich auch für andere Dienste in der Gemeinde. Und die Ältesten werden diese harte Arbeit umso wirkungsvoller tun können, wenn die übrige Gemeinde so mit ihnen umgeht, wie Jesus das will. Und deswegen ist es uns hier offenbart. Also, das bedeutet zuerst, dass sie das Amt und seinen Träger ehrt und seine Autorität anerkennt. Gemeindeleiter gehören geehrt. Und dann ein zweites. Gemeindeleiter gehören geschützt. Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen. Das ist auch hochinteressant. Gemeindeleiter gehören geschützt. Gemeindeleiter stehen mit ihrem Dienst ja in der Öffentlichkeit. Gemeindeleiter müssen an vielen Punkten klar Position beziehen. Und da kann es passieren, dass sie Ärger und Unmut auf sich ziehen. Das ist nicht ungewöhnlich. Gemeindeleiter müssen immer Entscheidungen treffen, von denen andere Menschen betroffen sind. Und nicht jeder ist in allen Situationen mit ihren Entscheidungen einverstanden. Das kann auch gar nicht sein. Und das ist für sich genommen auch nicht schlimm. Und es gibt gute Wege, um solche Fragen geistlich und offen zu klären und zu besprechen. Und darum ist es wichtig, etwa, dass Leiter auch ansprechbar sind, dass Leiter auch kritikfähig sind, dass sie sich nicht dem Gespräch entziehen, denn nur durch ein Leitungsamt ist man ja noch nicht unfehlbar. Es wäre schön, wenn es so wäre, es ist leider nicht so. Aber offensichtlich ist es nun zu allen Zeiten auch vorgekommen, dass Gemeindeleiter zu Unrecht bezichtigt wurden, dass man sie diffamiert hat, dass man eine Anti-Stimmung gegen Gemeindeleiter losgetreten hat. Und dazu gehört nicht viel. Es ist ziemlich leicht, Misstrauen zu schüren. Es gehört kein großer Aufwand dazu, Halbwahrheiten zu streuen. Mal hier eine kleine Bemerkung, mal dort eine unheilvolle Andeutung oder auch nur ein vielsagendes Stirnrunzeln. Das reicht manchmal schon. Und manchmal sind diejenigen, die am meisten Zwietracht schüren, dieselben, die dann lauthals beklagen, dass es so viel Zwietracht gibt. So wie ein Pyromane, der erst zündelt und hinterher Feuer schreit. John MacArthur hat zu diesem Vers Folgendes gesagt, und er, dahinter steht die Erfahrung von mehr als 40 Jahren als Gemeindeleiter, als Gemeindemitleiter und Prediger. Zitat: Es gibt immer Leute, die darauf aus sind, einen Gottesmann oder man könnte sagen Gemeindeleiter zu Unrecht anzuklagen. Sie tun das möglicherweise, weil sie sich über seine Berufung ärgern, seine Lehre ablehnen, sich gegen biblische Autorität sträuben, weil sie ihm seine Wirksamkeit nicht gönnen oder um den Segen beneiden, den der Herr auf sein Leben gelegt hat. Letztlich jedoch zeigen sie durch ihre Angriffe, dass sie dem Teufel in die Karten spielen. Denn solche ungerechten Angriffe gegen Gottes Boten gehören zu dessen gefährlichsten Waffen. Josef, Mose, David, Jeremia, Nehemia und auch unser Herr Jesus Christus, sie alle mussten solche falschen Anschuldigungen erdulden. Paulus ging es ebenso. Er hat darüber ausführlich im 2. Korintherbrief geschrieben. Oder wie es der puritanische Autor John Trapp gesagt hat, die Wahrheit hat immer ein zerkratztes Gesicht. Die Wahrheit hat immer ein zerkratztes Gesicht, sagt John Trapp. Und dann formuliert John MacArthur eine Konsequenz und er weiß nun wirklich, wovon er redet. Noch einmal Zitat: Der Dienst in der Gemeinde ist eine Vertrauensstellung. Dieses Vertrauen gründet in der Integrität und Glaubwürdigkeit des Dieners und in seinem gottesfürchtigen Lebenswandel. Gelingt es, ihn an diesem Punkt erfolgreich anzugreifen und zu diskreditieren, wird sein Dienst zerstört. Und darum, fährt John MacArthur fort, ist es unverzichtbar, dass seine Leute in der Lage sind, Getratsche und Lügen von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Zitat Ende. Und darum legt Paulus allen Gemeinden auch diesen zweiten Grundsatz aufs Herz. Gemeindeleiter gehören geschützt. Eine Gemeinde, die ihre Ältesten schützt, schützt sich letztlich selbst, weil sie den Dienst der Ältesten ja braucht. Und weil die Ältesten diesen Dienst nur dann tun können, wenn ihre Integrität nicht ins Zwielicht gerückt wird. Das ist ein untrennbarer Zusammenhang. Die Gemeinde braucht den Dienst ihrer Leiter. Und die Leiter können diesen Dienst nur dann segensreich tun, wenn ihre Integrität nicht ins Zwielicht gerückt wird. Und darum fordert Paulus, hört nicht auf das lose Gerede und Getratsche. Lasst das Tuscheln in den Hinterzimmern. Vers 19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Ein ganz klares Verfahren. Also wenn wirklich etwas vorliegt, sagt Paulus, dann klärt das. Klärt das auf eine ordentliche, faire Weise. Gemeindeleiter gehören geschützt. Keine Klage ohne Zeugen. Das war übrigens kein Sonderrecht für Älteste, sondern ganz allgemeine Praxis zur Abklärung. Das galt immer und für jeden, aber es gilt eben auch für Gemeindeleiter. Und wenn, dann muss das von der übrigen Gemeindeleitung in Ruhe geprüft werden, was gegen einen aus ihren Reihen vorgebracht wird. Zu der Zeit von Timotheus war ja Timotheus noch so eine Art Zwischeninstanz zwischen den Aposteln und den Gemeindeleitungen. Und als dann die Gemeinde in die nächste Generation ging, mussten das dann die Gemeindeleitungen selbst übernehmen und tragen. Also es muss dann von den anderen Gemeindeleitern in Ruhe geprüft werden. Und nochmal, es geht nicht darum, die Ältesten vor jeglicher Kritik zu schützen, aber es geht darum, sie gegen ungerechte Angriffe zu schützen, gegen Vorverurteilung, gegen öffentliche Verunglimpfung und gegen hinter dem Rücken reden, wogegen sie sich nicht wehren können. Und dann wird es sich erweisen. Entweder ist die Anklage falsch, oder der Konflikt lässt sich im gegenseitigen Einvernehmen aufrichtig geistlich bereinigen. Oder es stellt sich heraus, dass wirklich ein schwerwiegendes Problem vorliegt. Dann darf nicht gekungelt werden, dann darf nicht vertuscht werden. Sondern wenn so ein Fall eintritt, dann gilt der dritte Grundsatz, den Paulus uns hier zeigt. Gemeindeleiter gehören geprüft. Also erstens geehrt, zweitens geschützt, drittens geprüft. Gemeindeleiter gehören geprüft. Das sind die Verse 20 bis 21. Da sagt er, die da sündigen, die weise zurecht. Also die Gemeindeleiter, die da sündigen. Die weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Jesus Christus und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, also vor der gesamten himmlischen Wirklichkeit, dass du dich daran hältst, ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Keine Günstlingswirtschaft. Also das ist das Dritte. Gemeindeleiter gehören geprüft. Und der Zusammenhang liegt nahe, dass Paulus hier zunächst auf einen speziellen Vorgang Bezug nimmt, der zu jener Zeit in Ephesus läuft. Offensichtlich waren Leute in den Führungskreis gekommen, die sich als falsche Lehrer entpuppten. Dieses Thema zieht sich ja durch den gesamten 1. Timotheusbrief hindurch. Und wir hatten etwa in Kapitel 4, Vers 1 bis 5 einiges von diesen falschen Lehren uns angeschaut. Und Paulus hatte das Problem ja Jahre vorher schon angekündigt. Ich erinnere nochmal an diese berühmte Passage aus Apostelgeschichte 20, wo er zu den Ältesten von Ephesus sagt, Jahre vorher, Apostelgeschichte 20 ab Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weihen, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Und jetzt kommt's. Auch aus eurer Mitte. Auch aus eurer Mitte, ihr Bischöfe. Auch aus eurem Leitungskreis werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um Jünger an sich zu ziehen. Und das war jetzt offensichtlich passiert. Und deswegen sagt Paulus auch ganz klar, die da sündigen, das kann man von der Grammatik so übersetzen, die am Sündigen sind. Also die jetzt sündigen, die sich nicht abhalten lassen davon. In einer englischen Übersetzung steht sehr gut, those who continue in sin, also diejenigen, die in ihrer Sünde verharren. Und wenn ihr merkt, dass da eine Schuld vorliegt, dann dürft ihr, sagt Paulus, die Sache nicht unter den Teppich kehren. Dann müsst ihr das klären, die Weisen. Und wenn es sich geklärt hat und die Schuld offenkundig ist, dann müsst ihr sie zurechtweisen vor der ganzen Gemeinde. Dann hat das wenigstens noch den Vorteil eines schlechten Beispiels, eines guten Beispiels als schlechtes Beispiel für die anderen, als Warnung. Nach dem Motto, jeder ist zu etwas gut, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Ja, wenn in einem öffentlichen Amt Schaden angerichtet wird, dann muss das auch öffentlich geklärt werden. Auf geordnete Weise. Und diese Aufgabe oblag dann der übrigen Gemeindeleitung. Das war sicher nicht leicht. Da musste man dann eigenen Kollegen und Freunden gegenüber die Dinge erstmal ehrlich abklären. Und dazu gehört etwa, falsche Lehre zu entlarven in diesem Fall. Ihnen in den Arm zu fallen, wenn sie die Gemeinde verführen. Oder auch falsches Verhalten zu benennen und wenn jemand das nicht einsieht und nicht umkehrt, entsprechend zu ahnden. Also wenn in einem öffentlichen Amt Schaden angerichtet wird, dann muss dieses auch öffentlich geklärt werden. Gemeindeleiter gehören geprüft. Und dort, wo Sünde deutlich ist, da muss die übrige Gemeindeleitung handeln. Auch um die Gemeinde zu schützen, um die Reinheit und die Ehre der Gemeinde zu schützen, denn es geht um die Ehre Gottes. Und Gottes Ehre ist wichtiger als die Reputation einzelner Menschen. So behutsam wir mit der Reputation einzelner Menschen umgehen müssen, das haben wir eben auch gesehen. Aber Gott ist letztlich die Instanz, vor der sich die Gemeinde bewähren und rechtfertigen muss. Und darum beschwört Paulus den Timotheus geradezu, dass er hier keinen Rückzieher machen darf. Ich ermahne dich, 21, inständig, vor der gesamten himmlischen Realität, vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du dich daran hältst. Und dass du nicht aufgrund von Vorurteilen handelst, dass du wirklich keine Vorverurteilung vornimmst, dass die Zeugen gehört werden, dass die Dinge wirklich in Ruhe geklärt werden, aber dass es auch, bitteschön, keine Günstlingswirtschaft gibt, keine Kumpanei, kein Handeln nach der Regel, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, sondern es muss vor Gott aufrichtig und fair und behutsam und schonend, aber offen geprüft werden. Und wenn der Sünder überführt wird und seine Schuld einsieht, dann wird er Vergebung bekommen. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass er in jedem Fall sein Amt behalten kann. Die Leitfrage ist dann immer, was dient jetzt der Ehre Gottes am meisten? Welche Entscheidung stärkt den Dienst der künftigen Gemeindeleitung am meisten? Das ist dann die Leitfrage. Und das hängt dann von der jeweiligen Verfehlung des Ältesten ab. Kann er noch Vorbild sein? Oder ist er so belastet, dass man ihn immer wieder an diese Sache erinnert und er im Grunde genommen nicht mehr mit Autorität auftreten und andere ermahnen kann? Und schon oft haben Gemeindeleitungen dann zu Recht entschieden, dass ein Leiter sein Amt aufgeben muss. In manchen Fällen ist die Sache klar, etwa bei Untreue in der Ehe oder bei gravierender Irrlehre. In anderen Fällen ist die Sache nicht so eindeutig und erfordert längere Beratung und Prüfung. Aber wichtig ist, dass immer wieder die richtige Leitfrage gestellt wird. Was dient der Ehre Gottes? Und was dient dem künftigen Dienst dieser Gemeindeleitung? Und oft wird es dann nötig sein, dass man einen Nachfolger findet und beruft. Und für diese Suche des Nachfolgers legt Paulus der Gemeinde einen letzten Grundsatz ans Herz. Das ist auch der letzte Punkt unserer Predigt. Auch dieser Grundsatz gilt natürlich bei jeglicher Berufung von Mitarbeitern. Aber er gilt für die Suche nach Gemeindeleitern ganz besonders. Und das vierte, deswegen Gemeindeleiter gehören gründlich ausgesucht. Also erstens gehören geehrt, zweitens gehören geschützt, drittens gehören geprüft und viertens und letztens gehören gründlich ausgesucht. Das meint Vers 22 folgende. Die Hände lege niemandem zu bald auf, sagt Paulus. Sie haben gesehen, auch wir haben die Hände heute aufgelegt. Paulus sagt, habe nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Schon damals war es üblich, wenn jemand in ein geistliches Amt eingeführt wurde, dass ihm dabei die Hände aufgelegt wurden. Und dabei ging es nicht irgendwie um eine magische Kraftübertragung, sondern das war eine Symbolhandlung, eine öffentliche Beglaubigung. Darum ging es. Und diese Praxis hatte ihre Wurzeln schon im Alten Testament. Sie drückte aus, dass man sich mit jemandem identifizierte. So wie man sich mit dem Sündenbock identifizierte, der dann meine Schuld mit in die Wüste hinaustrug. Ich legte die Hand auf und identifizierte mich als Priester mit diesem Sündenbock. Er trägt unsere Schuld hinaus. Identifikation. Und diese Bedeutung der Handauflegung gilt auch im Neuen Testament. Und wenn wir stellvertretend für die Gemeinde, den neuen Ältesten, die Hände aufgelegt haben, dann bedeutete das, die Gemeinde identifiziert sich mit diesen beiden neuen Ältesten. Wir stehen dahinter, dass ihr diese Aufgabe übernehmt. Wir sind überzeugt, dass die Berufung durch die Gemeinde auch eine Berufung durch unseren Herrn Jesus Christus ist. Und wir wollen euch in diesem Dienst auch unterstützen, als Gemeinde, mit ganzen Kräften. Das bedeutet in diesem Fall die Handauflegung. Und Paulus sagt, macht das nicht zu bald. Das heißt, berufe niemanden zu schnell. Übereilt in ein Leitungsamt, nur weil er auf den ersten Blick den passenden Eindruck macht. Prüft eure Leute. Gemeindeleiter gehören gründlich geprüft und ausgesucht. Ansonsten machen sich diejenigen, die zu schnell jemanden berufen, sagt Paulus, mitschuldig an den Fehlern, die dann aus deren Handeln erwachsen. Wer den Falschen einsetzt, trägt Mitverantwortung für das, was der dann falsch macht. Und darum warnt Paulus und sagt Timotheus, er soll nicht die Falschen berufen, hab nicht Teil an fremden Sünden. Und, auch das ist wichtig, halte dich selber rein. Am Ende von Vers 22. Halte dich selber rein, Timotheus. Hüte dich selbst davor, in die Sünden reinzurutschen, die diese falschen Leiter tun. Hüte dich vor ihrer falschen Lehre. Hüte dich auch vor ihrem falschen Verhalten. Und dann, wie als Klammer, fügt Paulus noch eine kurze Klarstellung hinzu. Die müssen wir unbedingt noch verstehen. Timotheus hat hier wahrscheinlich ein sehr sensibles Gewissen. Das wird an verschiedenen Punkten der Briefe deutlich. Und darum macht Paulus jetzt in Vers 23 nochmal klar, halte dich rein. Ja, aber sich reinhalten, das ist nicht gesetzlich, äußerlich im Sinn der Asketen zu verstehen. Die werden gesagt haben, bestimmte Speisen sind verboten und die haben wahrscheinlich auch gesagt, Alkohol ist grundsätzlich verboten. Die haben eine besondere menschliche Strenge für besonders geistlich gehalten. Und Paulus sagt, von diesem Denken der falschen Lehrer, der Asketen, sollst du dich ja gerade frei halten und fernhalten. Nein, halte dich selber rein heißt, halt dein Herz rein. Das ist keine äußerliche, sondern eine innerliche Frage. Lass dir immer wieder von Jesus vergeben. Suche den innigsten Kontakt zu ihm. Sieh zu, dass du ein reines Gewissen hast durch Vergebung deiner Schuld und Gehorsam gegenüber Gottes Wort und ein beständiges Leben in seiner Vergebung, in seiner Reinigung. Und darum kannst du ruhig ein wenig Wein trinken, denn das tut deinem Magen gesundheitlich gut. Timotheus hatte offensichtlich Magenprobleme. Und natürlich ist es unter bestimmten Umständen sinnvoll, wenn jemand ganz auf Alkohol verzichtet. Das ist auch eine verantwortete Entscheidung. Das kritisiert Paulus hier nicht. Aber das war bei Timotheus nicht der Fall. Timotheus tat es gut, wenn er ab und zu ein wenig Wein trank, das bekam seinen Magen wohl. Und darum warnt Paulus ihn hier vor einer falschen Gesetzlichkeit. Er sagt, wenn du wieder in diese falsche Gesetzlichkeit reinrutschst, dann machst du nichts anderes als die asketischen Irrlehrer. Und darum, wenn ich sage, halte dich rein, heißt das nicht, dass du irgendwelche äußeren menschlichen Regeln einhalten musst, sondern nur das, was Gott als Gebot dir sagt. Und Sie müssen wissen, Wasser war oft damals nicht ganz sauber. Und Timotheus hatte Magenprobleme, obwohl er ziemlich jung war, wie wir ja gesagt haben, so um die 30, 35 wahrscheinlich. Und es war durchaus üblich, dass man Wein als Medizin benutzte. Das finden Sie im Talmud, das finden Sie bei Hippokrates, bei Plutarch, bei Plinius, finden Sie lauter Hinweise darauf, dass Wein ein probates medizinisches Mittel war. Und das soll jetzt auch der Timotheus nutzen. Und dann fügt Paulus hinzu, weil du oft krank bist. Haben Sie diese wenigen Worte überlesen? Weil du oft krank bist. Und trotzdem konnte er diesen Dienst tun. Und deswegen ist das eine ganz starke Ermutigung, auch wenn jemand gesundheitlich nicht der stabilste ist. Also unsere Ältesten sind, soweit ich das sehe, alle gesundheitlich sehr stabil. Aber selbst wenn jemand gesundheitlich nicht der stabilste ist, wenn du oft krank bist, Timotheus 35, der strotzte wahrscheinlich nicht gerade vor Sportlichkeit und Fitness. Kannst du trotzdem diesen Dienst tun. Es liegt nicht an unserer Kraft. Es liegt nicht daran, dass wir nur so strotzen vor Fitness und Selbstbewusstsein, sondern es liegt daran, dass der Herr uns beruft. Also Timotheus, pass auf dich selber auf, aber gerade nicht im Sinn der Asketen, und deswegen trink ruhig ein bisschen Wein. Und dann kommt Paulus zum Schluss nochmal darauf zurück, warum Gemeindeleiter geduldig ausgesucht werden müssen. Und damit endet dann dieser Text, Vers 24, bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran. Bei einigen aber werden sie erst hernach offenbar. Das heißt, ob jemand für ein bestimmtes Amt passt, kann man oft auf den ersten Blick gar nicht entscheiden. Er sagt, bei einigen, da fallen die Sünden sofort ins Auge. Da ist gleich klar, dass es bei denen nicht geht. Da marschieren die ihnen gewissermaßen wie ein Herold voran, ihre Sünden. Aber bei anderen wird das erst nach einiger Zeit klar, was wirklich hinter der Fassade ihres Lebens alles noch da ist. Und deswegen müssen Gemeindeleiter gründlich und geduldig gesucht werden, nicht voreilig. Manchen muss man erst eine Zeit lang kennenlernen, um zu erkennen, dass er für diesen Dienst nicht geeignet ist. Manch erscheint auf den ersten Blick als ein Top-Kandidat und auf den zweiten zeigt sich dann, er ist es in Gottes Augen doch nicht. Aber das gilt glücklicherweise umgekehrt auch in positiver Hinsicht. Und das sagt der letzte Vers. Paulus schließt auf dieser positiven Note. Vers 25, er sagt, desgleichen sind auch die guten Werke einiger Menschen zuvor offenbart. Und wenn es anders ist, können sie doch nicht verborgen bleiben. Das heißt, bei dem einen wird sehr schnell klar, dass er für diesen Dienst gut vorbereitet ist. Da fallen die Begabungen, die Eignungen, das alles, es wird sehr schnell deutlich. Aber andere sind so zurückhaltend, dass man ihnen eine Leitungsaufgabe auf den ersten Blick gar nicht zutrauen würde. Dass man, wenn man sie eine Woche kennt, nie drauf käme, das könnte man Ältester werden. Es sind oft Leute des Understatements, die ihr Licht eher unter den Scheffel stellen. Aber wenn man sie erst mal kennenlernt, dann kann gar nicht verborgen bleiben, was für ein Potenzial Gott in das Leben dieser Leute reingelegt hat. Und das wird dann deutlich werden. Und dann werden sie im Laufe der Zeit sich geradezu aufdrängen als Kandidaten für den Dienst der Ältesten. Und darum sagt Paulus, Vorsicht mit schnellen Entscheidungen. Ein Mensch sieht erstmal nur, was vor Augen ist. Und darum müssen wir Gott fragen. Er muss die richtigen Leute zeigen, die jetzt gerade vorgesehen sind von ihm für diese Gemeinde, für diese Situation. Spurgeon hat einmal gesagt, Gott bereitet den Mann für die Stunde. Und die Stunde für den Mann. Und wir würden sagen, er bereitet die Männer für die Stunde und die Stunde für die Männer. Auch für die, die wir heute in dieses Amt einführen durften. Und das zu erkennen, geht eben nicht im pragmatischen Schnellverfahren. Deshalb dieser vierte Grundsatz, Gemeindeleiter gehören geduldig ausgesucht. Liebe Gemeinde, wir haben gemerkt, alles, was Paulus hier im Hinblick auf die Ältesten schreibt, gilt im Grundsatz für jeden Dienst in der Gemeinde. Alle Mitarbeiter und alle Dienste in unserer Gemeinde gehören geehrt, gehören geschützt gegen falsche Anklagen, gehören geprüft und gehören geduldig ausgesucht. Alle Mitarbeiter. Paulus legt uns hier als ganzer Gemeinde, ihr Lieben, eine innere Haltung aufs Herz, die wir gegenüber jedermann walten lassen sollen. Ehre sie, schütze sie, prüfe sie, wenn es sein muss, und such sie geduldig aus. Aber hier führt er das besonders für die Ältesten aus. Und die Ältesten sind gewissermaßen das Modell. Das Modell für alle Dienste, das Modell für alle Ämter in der Gemeinde. Und die Ältesten sind besonders gefährdet und besonders angegriffen. Wenn die Ältesten Fehler machen, kann viel mehr Schaden angerichtet werden. Wenn die Ältesten in ihrem Dienst beschädigt werden, kann das viel schlimmere Folgen für die ganze Gemeinde haben. Wenn die Ältesten falsche Lehren zulassen oder falsche Lehren einführen, wenn die Ältesten falschen Entwicklungen einfach zuschauen, ohne einzugreifen, wenn die Ältesten falsche Mitarbeiter berufen, wenn die Ältesten Irrlehren nicht erkennen, wenn die Ältesten feige werden und alles laufen lassen, wenn die Ältesten das Recht des Stärkeren achten, wenn die Ältesten vor Ellenbogen kuschen, dann können sie eine ganze Gemeinde in die Irre führen und ihren Dienst für immer zerstören. Und umgekehrt gilt, wenn die Ältesten dem Herrn gehorsam sind, wenn sie richtige Entscheidungen treffen, wenn sie sich nicht vom Zeitgeist verwirren lassen, wenn sie sich nicht von äußerem persönlichen Druck treiben lassen, sondern hinstehen für ihre Überzeugung, wenn sie sich nicht durch Stimmungen manipulieren lassen, wenn sie mutig für die Wahrheit eintreten, mit Gottesfurcht und ohne Menschenfurcht, dann schafft Gott durch diese Ältesten einen Schutzraum für die ganze Gemeinde. Dann schafft Gott durch den Dienst dieser Ältesten einen Schutzraum, dann kann die ganze Gemeinde auf geistlich solider Grundlage wachsen. Dann ist jeder andere Arbeitsbereich in dieser Gemeinde, ob Kinderarbeit, Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Missionsarbeit, jeder andere Dienst in dieser Gemeinde geschützt und gestärkt durch den Dienst der Ältesten. Dann kann die Gemeinde Angriffe überstehen, dann kann die Gemeinde Fehler erkennen und beseitigen, dann kann die Gemeinde Wunden heilen, dann kann die Gemeinde Tränen trocknen. Liebe Gemeinde, wenn die Gemeindeleitung ihren Dienst in enger Bindung an den Herrn Jesus ausrichtet, dann kann die Gemeinde in dunklen Zeiten eine Stadt auf dem Berge sein und ein Licht der Welt. Und dann kann die Gemeinde in verworrenen und in haltlosen Zeiten eine Sturmburg sein, eine Zuflucht für die Menschen hier in unserem Umfeld und weit darüber hinaus. Ihr Lieben, darum ist die Leitungsfrage eine Schicksalsfrage. Und darum bitte betet für eure Gemeindeleiter. Bitte tragt uns in unserem Dienst. Und Paulus hat in diesen Versen deutlich gemacht, was das praktisch heißt. Gemeindeleiter gehören geehrt. Gemeindeleiter gehören geschützt. Gemeindeleiter gehören geprüft. Und sie gehören geduldig ausgesucht. Wir sind dankbar, dass in unserem Fall diese Suche zum Ziel geführt hat und dass wir heute unsere Gemeindeleiter, auch die neuen, einführen durften. Und jetzt lasst uns gemeinsam vorangehen, alle zusammen. Lasst uns gemeinsam vorangehen, indem wir auf unseren Herrn schauen und seinem Wort folgen. Jesus Christus ist unser eigentlicher Gemeindeleiter, aber viel mehr. Er ist unser König, er ist unser Herr. Er ist unser guter Hirte. Ihm, unserem Herrn, wollen wir folgen und gehorchen. Und dann werden wir auch einander tragen und stützen und schützen. Und dann wird unter uns das geschehen, was christlichen Eheleuten oftmals in einer kirchlichen Trauung zugerufen wird. Ihr sollt miteinander so leben, dass einer den anderen mit in den Himmel bringt. Ihr sollt miteinander so leben, dass einer den anderen mit in den Himmel bringt. Diesen Dienst, ihr Lieben, lasst uns aneinander tun und miteinander tun. Zu Gottes Ehre. Amen.